HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute im Studio Uwe Bernd. Guten Abend.
Ich kämpfe für meinen Sohn. Ich finde keine Milch für ihn. Du schlechter Mensch. Es gibt kein Mehl und kein Speiseöl. So gut wie keine Arbeit mehr. Ich muss protestieren. Dieser Präsident muss weg.
Wir brauchen eine soziale Explosion, die diese Regierung in den Ruhestand versetzt. Das hier ist doch eine Diktatur verkleidet als Demokratie. Und die Welt weiß, dass es eine Diktatur ist.
Wir werden Gewehre für 500.000 Milizionäre kaufen. Ein Gewehr für jeden Milizionär. Dieser Präsident konzentriert sich darauf, Waffen zu kaufen. Wir sind doch nicht im Krieg. Wir sind eine Zivilgesellschaft und wir sind arm. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Medizin. Die Grenzen müssen endlich für die humanitäre Hilfe geöffnet werden.
Die Regierung ruiniert uns. Wir wollen den Wandel. Das Leiden muss aufhören.
Die Arbeiterklasse verteidigt hier die Errungenschaften der Revolution. Wir tun das, wenn nötig, mit unserem Leben.
SOS Venezuela, singen sie hier. Dabei könnte es doch so ein glückliches Land sein. Angenehmes Klima, fast 3000 Kilometer Küste, viele Wälder, fruchtbare Böden. Und vor allem in keinem Land der Welt gibt es so viele bekannte Ölvorkommen wie in Venezuela. Mehr als in Norwegen, mehr als in Saudi-Arabien. Also eigentlich müsste das Land reich und sorgenfrei sein, aber das Gegenteil ist der Fall. Die Geschäfte sind leer in Caracas. Die Kindersterblichkeit ist hoch. Die Inflation galoppiert. Das alles führt zu völlig absurden Preisen. Zum Beispiel kostet dort eine Flasche Trinkwasser heute etwa so viel wie 1500 Liter Normalbenzin. Wie kann das sein? Bei den Protesten gegen die sozialistische Regierung von Nicolas Maduro kamen in den letzten Wochen über 30 Menschen ums Leben. Vor allem viele junge, gut ausgebildete Leute gehen auf die Straße oder aber sie verlassen ihre Heimat, weil sie für sich keine Zukunft mehr sehen. Gestern erst hat Präsident Maduro seinem Volk eine neue Verfassung für das Land versprochen, nur davon wird man halt auch nicht satt. Verloren im Chaos. Wohin treibt Venezuela? So heißt unsere Sendung heute. Und wir wollen auch auf ein paar andere Länder der Region schauen, um die Unterschiede und Parallelen zu zeigen. In Caracas jedenfalls sind immer mehr Menschen vor allem damit beschäftigt, irgendetwas Essbares aufzutreiben.
Der fliegenumschwirrte Abfallhaufen am Rande eines Großmarktes in der Hauptstadt Caracas ist gut besucht. Mehrere Männer stapfen durch den stinkenden Müll und suchen nach Essbarem. Darunter Pedro, Vater von 4 Kindern. Ich bin arbeitslos geworden. Es gibt keine Jobs. Die Situation in Venezuela hat sich sehr verschlechtert. Als Präsident Chavez noch lebte, ging es uns besser. Da hatten wir noch Arbeit und Essen. Jetzt haben wir nichts mehr und müssen hier auf dem Müll unsere Nahrung beschaffen. Es ist alles teuer geworden. Unser Geld reicht nicht. Und wenn wir genug Geld haben, gibt es nichts zu kaufen. Venezuela hat Hunger, schreien wütende Einwohner des Armenviertels El Valle. Sie schlagen auf leere Töpfe, in Venezuela ein Symbol für den Hunger, Cacerolazo genannt. Vor kurzem starben bei schweren Unruhen und Plünderungen in dem Viertel mindestens 11 Menschen. In den Läden mit subventionierten Lebensmitteln, die der frühere sozialistische Präsident Chavez für die Armen einrichten ließ, kommt kaum noch etwas an. Eine Kolonne weißer Regierungsfahrzeuge schiebt sich durch die engen Straßen, um Lebensmittelpakete zu verteilen. Aber Geschenke sind hier unerwünscht. Das Wenige, das der Staat noch importiert, landet in den Händen von Basisorganisationen, den Club, die jetzt gerecht verteilen sollen. Die Colectivos, bewaffnete zivile Banden, die einst dazu dienen sollten, die regierenden Sozialisten zu unterstützen, mischen mit. Giovanni gehört zu so einem Colectivo. Er meint, die katastrophale Versorgungslage habe nichts mit Wirtschaftskrieg zu tun, auf den die Regierung die Probleme schiebt. Nein, was es hier gibt, ist ein immenses Geschäft mit knappen Lebensmitteln. Die Versorgungslage wird als politische Waffe benutzt. Wenn deine Bevölkerung dazu gezwungen ist, Lebensmitteln hinterherzujagen, um zu überleben, denkt sie nicht an Wahlen. Das ist ein gefährliches Spiel, denn alle Venezolaner haben schon abgenommen. 5, 10 oder gar 20 Kilo. Warum? Weil wir hungern. Das ist noch keine Hungersnot, aber der Beginn davon. Giovanni selbst hat Diabetes und bekommt kein Insulin. Medikamente fehlen, staatliche Krankenhäuser werden nicht mehr beliefert. Der Staat müsste mehr importieren. Im Land wird kaum noch produziert. Devisen- und Preiskontrollen haben die Produktion abgewürgt. Aber er braucht seine Einnahmen aus der staatlichen Erdölförderung für die Schuldentilgung. Die Regierung hofft vergeblich auf einen signifikanten Anstieg des in den letzten Jahren abgestürzten Ölpreises. Doch das geschieht nicht. Solange stehen Ärzte mit leeren Händen vor ihren Patienten, wie Dr. José Francisco. Ihn beunruhigt vor allem, dass er kaum noch impfen kann. Gegen Windpocken haben wir schon seit 4 Jahren keinen Impfstoff mehr, weder in der Privatmedizin noch in der staatlichen. Es gibt kaum Impfstoffe gegen Tuberkulose, Hepatitis B, Diphtherie und Tetanus, Kinderlähmung, Masern, Röteln, gegen Grippe auch nur sehr wenig. Wir leben jetzt mit dem Risiko von Epidemien. Der Mediziner beklagt die Zunahme von Teenager-Schwangerschaften. Verhütungsmittel gibt es keine mehr. Er selbst hat in der Hauptstadt in Krankenhausarchiven die Zahlen recherchiert, weil die Regierung seit langem keine Statistiken mehr veröffentlicht. Auch über Hunger und wieder gestiegene Armut gebe es keine Zahlen, bemängelt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Es hat Venezuela unter besondere Beobachtung genommen.
Anne-Kathrin Mellmann über die hungernde Ölmacht Venezuela. Wie lange wird sich diese Linksregierung noch halten? Das Land steht am Rande des Abgrunds. In Caracas habe ich kurz vor der Sendung Michael Langer erreicht. Er arbeitet dort für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Und zuerst habe ich ihn gefragt, wie er die Stimmung dort zurzeit einschätzt.
Die Stimmung zurzeit ist bedrückend. Also Caracas ist eigentlich ein sehr angenehmer Ort zum Leben aufgrund der Offenheit und der Gesprächsbereitschaft der Menschen. Aber im Moment wissen die Leute nicht, wie es so richtig weitergeht. Insbesondere aufgrund des sich verschärfenden Konfliktes zwischen der Regierung und der Opposition und den Ankündigungen, die von Seiten der Regierung gekommen sind. Gestern hat der Präsident eine verfassungsgebende Versammlung angekündigt.
Das klingt ja erstmal gut, eine verfassungsgebende Versammlung. Wie wird das in Caracas heute kommentiert?
Das klingt dann gut, wenn man eine schlechte Verfassung hat oder wenn man gar keine Verfassung hat. Die letzte Verfassung wurde von Präsident Hugo Chavez von derselben Regierungspartei vor circa 17, 18 Jahren ausgearbeitet und auch mit 88% angenommen. Das heißt, was jetzt geschieht, ist eigentlich ein Prozess, der Regierung mehr Handlungsfreiheit geben soll. Aber im Prinzip, dadurch, dass er völlig abgelehnt wird, von einem großen Teil der Bevölkerung wahrscheinlich zu verstärkten Konflikten führt.
Das heißt, man unterstellt dem Präsidenten, es geht nicht um mehr Demokratie, sondern um weniger.
Es geht dem Präsidenten darum, die bolivarische Revolution zu retten. Das sagt er auch ganz offen. Und dazu möchte er die Gruppen aktivieren, die diesen Prozess in der Vergangenheit unterstützt haben. Das sind die chavistischen Basisorganisationen, das sind Studentenorganisationen, das sind kommunale Gruppen, die Lebensmittel verteilen, das sind Arbeiterorganisationen, die dem Chavismus nahestehen. Es gibt natürlich genauso Gewerkschaften, die dem Chavismus kritisch gegenüberstehen.
Das heißt, er will an der Verfassungsdiskussion nur die Leute beteiligen, die für ihn sind. Kann man das so zusammenfassen?
Das ist die Vermutung. Also wir wissen das im Moment noch nicht so genau. Er hat das ja gestern erst bekannt gegeben. Entscheidend für den Erfolg einer verfassungsgebenden Versammlung wäre, dass es eine offene Wahl von den Mitgliedern dieser Versammlung gibt, dass diese Versammlung bestimmte Fakultäten hat, die auf die Ausarbeitung eines Verfassungstextes beschränkt sind und keine Fakultäten hat, die andere Verfassungsorgane übertreffen können in den Entscheidungen und dass das Ganze letztendlich dann auch von dem Volk angenommen wird im Zuge eines Referendums. Das ist bis jetzt nicht erkennbar aus dem Vorschlag. Präsident Maduro hat sogar angekündigt, das wäre eine Art Supra-Staatskraft, die also selbst über ihm stände. Und das würde ja heißen, dass die aktuelle Verfassung außer Kraft gesetzt werden würde im Zuge dieses Prozesses.
Wie stark ist denn eigentlich zurzeit die Opposition in Caracas? Ist sie zerstritten? Eint sie der Widerstand gegen die Linksregierung oder wie bewerten Sie die?
Also in der Opposition haben sich verschiedene Gruppen zusammengefunden, verschiedene Parteien und Gruppen der Zivilgesellschaft. Und sie sind vereint in der Ablehnung der aktuellen Politik, vereint in der Sorge um die wirtschaftliche Lage, die ja den großen Teil der Bevölkerung betrifft. Und sie sind auch vereint in den Protesten. Also wenn man das noch vor 2 Jahren als Differenz und interne Spaltung der Opposition betrachten konnte, dass manche eben mehr auf Verhandlungen, manche mehr auf Protest gesetzt haben. Jetzt kann man doch eigentlich sagen, die Lage hat sich so verschärft, dass sich die Opposition praktisch zusammengefunden hat oder zusammengeschweißt wurde, auch durch die Repression, die also von staatlicher Seite aus gegenüber diesen Protesten ausgeübt wird.
Die Opposition fordert schon seit langer Zeit Neuwahlen. Die Regierung lehnt das ab, weil sie die wahrscheinlich sowieso verlieren würde. Oder wie schätzen Sie die Stimmung ein?
Nun ja, die Regierung hat auch selbst Wahlen befürwortet. Das wären aber jetzt zuerst mal die überfälligen Regionalwahlen, die im Dezember verschoben wurden. Und die Präsidentschaftswahlen, die wären erst wieder im Dezember 2018 fällig. Und vorher will die Regierung auch gar keine Präsidentschaftswahlen. Das kann man verstehen, wenn die aktuellen Zustimmungswerte sinken. Letztendlich muss man aber bis zu diesem Zeitpunkt eine Übergangslösung finden. Und das heißt, diese Übergangslösung können wir nicht durch einen sich verstärkenden Konflikt finden. Also da muss man zu Gesprächen wiederum kommen, um das Land nicht in ein Chaos abgleiten zu lassen.
Wie groß ist das Risiko, dass das Land im Chaos versinkt in den nächsten Monaten?
Das Versinken ist ein ganz langsamer Prozess. Also es hat ja schon vor einiger Zeit angefangen und durch die schwierige wirtschaftliche und soziale Situation mit Versorgungsengpässen ist natürlich dieses Gefühl immer stärker geworden. Und solange es zu keinen konkreten Vorschlägen kommt, wie man aus dieser Situation herauskommen kann, also die sowohl von Regierung und Opposition diskutiert werden, sehe ich da auch keine Verbesserung. Ich sehe jetzt keinen Bürgerkrieg, trotz dieser schwierigen Situation, die entstanden ist, aber ich sehe einen dauerhaften Konflikt, der also das öffentliche Leben teilweise lahmlegen kann und der die Versorgung auch weiter erschweren wird. Und man kann also wirklich nicht ernsthaft voraussagen, wie es in 2 Monaten aussieht.
Glauben Sie also, die Regierung kann sich gar nicht mehr halten bis zur nächsten regulären Wahl oder geht es nur noch darum, Wahlen zu verhindern, weil man sie eh verlieren würde?
Also die Regierung kann sich schon halten, wenn sie flexibel reagiert. Das, was sie jetzt versucht mit der verfassungsgebenden Versammlung, ist nach meiner Meinung ein Versuch in diese Richtung, aber schlecht vorbereiteter Versuch und wahrscheinlich, so wie er ausgeführt wird, auch mit wenigen Erfolgsaussichten. Also die Regierung könnte sich schon halten, wenn sie auch Änderungen, neben personellen Änderungen auch inhaltliche Änderungen vornehmen kann. Und wenn es ihr gelingt, in diese Änderungsprozesse Kräfte von der Opposition mit einzubinden.
Wäre die Opposition denn eine ernstzunehmende Alternative oder sind die letztlich genauso korrupt wie alle anderen Politiker auch?
Naja gut, dieser Korruptionsvorwurf wird ja immer schnell erhoben gegenüber lateinamerikanischen Politikern und da muss man immer genau schauen, was dahinter steckt. Es gibt natürlich ein Problem, dass hier zu wenig Transparenz in der Verwendung öffentlicher Mittel gewährleistet ist und es gibt ein Problem, dass sich durch diese Verteilungsmechanismen von Lebensmitteln und privilegierten Zugängen zu einigen Programmen der Regierung, dass sich dort auch solche Klientelverhältnisse etabliert haben. Wie die Opposition das auflösen kann, kann ich auch noch nicht so genau sagen. Man muss auf jeden Fall weiter die Versorgung der Bevölkerung gewährleisten, aber man muss natürlich dann versuchen, alle gleich mit einzubinden und nicht nur die, die also sich als Chavisten bekennen oder die sich zumindest regierungsfreundlich verhalten, auch wenn es nur oberflächlich so ist.
Das war Michael Langer von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Caracas. Wie funktioniert der Alltag in diesem sozialistischen Land, wenn denn der Begriff des Sozialismus überhaupt noch passt? Denn genau genommen hat es damit nicht mehr viel zu tun. Vor allem nicht, wenn es um Lebensmittel geht. Anne-Kathrin Mellmann stellt uns mal einen Schwarzhändler vor.
Giovanni Rincon zeigt seine Schätze, Reis, Maismehl und Bohnen. Venezolanische Grundnahrungsmittel, die er weiterverkaufen will und deshalb ordentlich gestapelt im Kühlschrank in seiner Sozialwohnung aufbewahrt. Die Wohnung war ein Geschenk der sozialistischen Regierung des verstorbenen Hugo Chavez. Giovanni, Familienvater, Anfang 30, mit roter Schirmmütze, nimmt Platz im Sessel unter dem einzigen Bild an der Wand. Es zeigt Kommandante Chavez, vom Krebs gezeichnet, aber mit strahlendem Gesicht. Als Chavez starb, blieben wir wie Waisen zurück. Sein Projekt wurde nicht vollendet. Die Revolution ist keine mehr. Ganz ehrlich, ich bin Chavist von ganzem Herzen. Aber das Projekt führt nirgendwo mehr hin. Man sieht ja, wo wir stehen. Es geht rückwärts. Das Geld reicht nicht mehr. Die Produktion steht still. Wenn nichts mehr produziert wird, kommt alles zum Stillstand. Das Volk kann nicht mehr versorgt werden. Viel schlechte Politik ist daran schuld. Die Enteignung von Unternehmen etwa. Die Bauern zogen in die Städte, weil sich Landwirtschaft für sie nicht mehr lohnte. Damit begann das große Geschäft für Bachaqueros wie Giovanni. So werden die abertausenden Schwarzmarkthändler genannt. Nie waren Lebensmittel so wertvoll. Sie müssen importiert werden, aber die Staatskassen sind leer. Das Prinzip Bachaqueo? Günstige, subventionierte Ware kaufen und für ein Vielfaches weiterverkaufen oder schon da sein, bevor Lebensmittelverteilungen beginnen. Damit schaden wir unserem Land. Wir bezeichnen uns als Sozialisten, aber im Grunde sind wir Kapitalisten, denn wir verkaufen Lebensmittel 20 Mal über ihrem Wert. Einerseits habe ich Schuldgefühle, denn ich bin Sozialist und im Sozialismus sollten alle die gleiche Chance haben. Aber dann denke ich, nutze einfach die Gelegenheit. Die Ungerechtigkeiten des Systems treffen die Armen am härtesten. Wer sich die hohen Schwarzmarktpreise nicht leisten kann, muss nächtelang in Schlangen vor Supermärkten verbringen und hungert. Ich habe schon oft gesehen, wie sich Leute wegen einer Tüte Mehl geprügelt haben. So weit sind wir schon. Die heute im Abfall nach Essbarem suchen, sind nicht mehr nur die Obdachlosen und die Armen, sondern gut gekleidete Kinder und Erwachsene, Leute wie du und ich. Es gibt einfach kein Essen. Wenn welches ins Land kommt, kontrolliert das Militär die Verteilung. Das System ist intransparent und korruptionsanfällig und lebt von Händlern wie Giovanni Rincon. Unsere Behörden machen mit bei dem Geschäft. Die Verteilung von Lebensmitteln wird ja immer von Sicherheitskräften begleitet. Die behalten dann einfach ein paar Kilo Mehl für sich oder sie oder ich verkaufen sie weiter. Von diesem Kuchen bekommen alle ein Stück. Deshalb schützen sich die Beteiligten an dem Geschäft gegenseitig. Giovanni arbeitet illegal. Sein Job wird regelmäßig von der sozialistischen Regierung gegeißelt. Aber jeden Tag gibt es in Venezuela mehr wie ihn.
Tja, wenn der Kommandante das wüsste, so mag manch ein linientreuer Venezolaner denken, fragt sich eben nur, wie viele es davon heute noch gibt. Die letzten Tage des Kommandante, so heißt ein Roman des populären venezolanischen Schriftstellers Alberto Barrera, aus dem wir heute ein paar Ausschnitte hören wollen. Es spielt in der Zeit kurz vor dem Tod von Hugo Chavez und er stellt Befürworter und Kritiker des umstrittenen Präsidenten vor. Zum Beispiel die amerikanische Journalistin Madeleine Butler, die mal in Venezuela gelebt hat und eine Reportage über Chavez schreiben wollte.
Ich würde gerne eine Recherche zu Ende führen, die ich vor Jahren begonnen habe, erklärte sie Phil Anderson. Es geht um Hugo Chavez. Ein persönliches Porträt. Ich will ihn interviewen. Er hat Krebs. Anderson starrte sie mit offenem Mund an. Er schob die Brille über seinen kahlen Schädel, blinzelte mehrmals, als versuchte er, seine Sehschwäche irgendwie auszugleichen. Wie konnte die Reporterin einer Provinzzeitung solche Interessen hegen? Madeleine versucht es zu erklären. Chavez sei eine charismatische Figur, ein Mann, der seinem Land eine neue Identität verschafft habe, eine neue Art von Populismus, in dem er selbst das Zentrum der Macht verkörpere. Anderson meinte, er verstehe nur Bahnhof und forderte sie auf, ihm lieber eine Story zu liefern. Journalisten keuen keine Nachrichten wider, Journalisten erzählen Geschichten, befand er. Daraufhin erzählte ihm Madeleine Butler folgende Geschichte. Als Hugo Chavez klein war, kam eines Tages in seinen Geburtsort, ein kleines, abgelegenes Dorf und ein Paradebeispiel für ländliche Armut, ein Bischof. Es war ein ganz besonderer Besuch, ein wahres Ereignis. Aus welchem Grund auch immer beschloss man, dass inmitten all der Feierlichkeiten ein Kind den Monsignore willkommen heißen sollte. Es war das erste Mal, dass Chavez ein Mikrofon in die Hand bekam. Ein kleines, unzuverlässiges Mikrofon, angeschlossen an einen tragbaren Verstärker mit wenig Watt, aber doch ein Mikrofon. Chavez hielt ein Mikrofon in der Hand, noch bevor er ein Fahrrad hatte. Vielleicht sogar noch, bevor er Schuhe mit Sohle und Schnürsenkel hatte. »Das ist alles?« fragte Anderson, der immer ratloser wirkte. »Das ist der Anfang.«
HR2 Kultur, der Tag. Die aktuelle Krise in Venezuela ist außergewöhnlich, aber es gibt auch manche Parallelen zu anderen Ländern in Südamerika. Der südliche Nachbar von Venezuela ist Brasilien. Am Freitag wurde dort zu einem Generalstreik aufgerufen. Es gibt nun wirklich viele Unterschiede in der Situation dieser beiden Länder, aber die Unzufriedenheit der Menschen ist vergleichbar. Zumindest die Szenen auf den Straßen, die klingen sehr ähnlich.
Rio de Janeiro am letzten Freitagabend im April. Im Zentrum hängt die Luft schwer von Rauch und Tränengas. Mehrere Busse und Mülltonnen stehen in Flammen. Eine kleine Gruppe schwarz vermummter, sogenannte Black Blocs, randalieren. Die Polizei schießt mit Tränengas und Gummigeschossen wahllos in die Menge. Darunter Eltern mit ihren Kindern, Rentner und viele Beamte. Alle sind sie hier zur Abschlusskundgebung des Generalstreikes zusammengekommen. Es war der erste in Brasilien seit 21 Jahren. Nachdem wir Jahrzehnte für unsere Rechte gekämpft haben, drohen wir Arbeiter nun alles zu verlieren. Die Regierung plant brutale Kürzungen bei den Arbeitsrechten und bei der Rente. Und was macht die Polizei? Sie unterdrückt den Protest. Das ist absurd. Der Polizei geht es doch selber schlecht. Die bekommen ihr Gehalt seit Monaten nicht ausbezahlt und das bei einem immer gefährlicheren Job. Jeden Tag sterben Polizisten hier in Rio im Krieg mit den Drogenmafias. Die Polizei müsste mit uns protestieren und nicht mit Gummigeschossen und Tränengas auf uns schießen. Brasilien steckt in der Krise. Die Wirtschaft lahmt, vor allem der Bundesstaat Rio de Janeiro ächzt unter leeren Kassen. Die Regierung von Präsident Michel Temer setzt auf klassisch wirtschaftsliberale Rezepte. Sie will den Haushalt deckeln, also sparen, den Arbeitsmarkt flexibilisieren und bei den Renten kürzen. Dagegen gehen soziale Bewegungen und Gewerkschaften auf die Straße. Busse und Bahnen standen letzten Freitag still, Banken blieben geschlossen. Doch vom geplanten Stillstand war Brasilien am Tag des Generalstreikes weit entfernt. Luis Santos Maria, der mit seinem Fahrrad Lieferungen eines kleinen Supermarktes ausfährt und damit 3 Kinder ernähren muss, war auch am Freitag unterwegs.
Assim como você pode ver, o país está em crise.
Du siehst es ja selbst, das Land steckt in der Krise. Alle haben Angst um ihre Arbeit. Und mein Chef braucht mich, er kämpft selbst. Ich fände es unfair, ihm gegenüber zu streiken, auch wenn ich die Gründe für den Streik verstehe. Die Regierung arbeitet für die Interessen der Unternehmen und tut nichts für das Volk. Aber in meinem Fall kann ich mir den Streik einfach nicht leisten. Die Arbeitslosigkeit ist auf 14% geklettert. Dazu kommen 40 Millionen, die schwarz, also im informellen Sektor arbeiten. Gerade sie dürfte die Sparpolitik der Regierung am meisten treffen. Doch anders als die meisten Beamte und Industriearbeiter haben sie keine starken Interessensvertreter hinter sich, sagt der Politikwissenschaftler Ricardo Ismael. Es gibt keine gemeinsamen Forderungen. Jede Gruppe und Gewerkschaft, es gibt hier in Brasilien ja rund 17.000, schaut nur auf den eigenen Bauchnabel. Es gibt keine Solidarität. Jeder verteidigt die eigenen Privilegien und die anderen sind dann egal. Dazu ist das Misstrauen auch gegen die Gewerkschaften groß, seit herauskam, dass sie bei dem aktuellen Korruptionsskandal, der Brasilien erschüttert, kräftig mitverdient haben. Ganz genauso wie beinahe die gesamte Politikerklasse Brasiliens. Derzeit wird gegen die Führungsfiguren aller großen Parteien und Dutzende Abgeordnete ermittelt. Korruption war in Brasilien keine Ausnahme, sondern die Regel. Fora Temer, Temer, hau ab, Sprechchöre gegen einen der unbeliebtesten Präsidenten der brasilianischen Geschichte und seine Reformen. Doch große Alternativen gibt es derzeit auch nicht. Der einstige politische Hoffnungsträger des Landes, Lula da Silva, der mit Sozialprogrammen Millionen von Menschen aus der Armut holte und nach der Jahrtausendwende zum Gesicht des brasilianischen Wirtschaftswunders wurde, er bereitet zwar gerade sein Comeback vor, doch Korruptionsermittlungen könnten auch ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Viele Menschen in Brasilien fühlen derzeit vor allem eins: große Ratlosigkeit. Laut den Medien ist dieser Streik von der Arbeiterpartei organisiert worden. Deswegen haben viele nicht mitgemacht, die gegen Lula und die Arbeiterpartei sind. Ich weiß auch nicht, was ich denken soll. Die aktuelle Regierung von Temer hat keine Antwort, die anderen auch nicht. Es geht einfach alles total den Bach herunter in diesem Land.
Es geht alles den Bach runter in Brasilien. Diese Aussage hört man da sehr oft. David Bartelt kennt das Land sehr gut. Er hat 6 Jahre für die Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro gearbeitet und zieht jetzt gerade weiter nach Mexiko. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Wenn man offizielle Stellen nach den Ursachen für die Krise in Brasilien fragt, kommt immer der Hinweis auf den abgestürzten Ölpreis. Auch Brasiliens Wirtschaft leidet massiv unter den gesunden Ölpreisen. Das stimmt ja auch. Oder sehen Sie darin eher eine Ausrede, dass man sich nicht an die eigene Nase fassen muss?
Naja, die gesunkenen Rohstoffpreise in der Tat haben bei vielen lateinamerikanischen Wirtschaften eben Krisenphänomene zur Folge gehabt, weil man in den Zeiten, wo die Preise so hoch waren, ganz massiv auf Rohstoffausbau gesetzt hat und sagen wir mal die Industrieproduktion so ein bisschen vernachlässigt hat. Allerdings im Unterschied zu Venezuela, Brasilien hat nach wie vor eine sehr diversifizierte und auch solide Industriestruktur und die Wirtschaftskrise ist in Brasilien sicherlich nicht nur mit dem gesunkenen Ölpreis zu erklären. Es ist internationale Konjunktur trifft da ungut auf strukturelle Mängel, die auch altbekannt sind in Brasilien und die viel mit einem schlechten Bildungssystem zu tun haben, was zu schlechter Ausbildung von Facharbeitern führt, dazu etwas höhere bürokratische Schwellen. Also da kommt einiges zusammen, aber nur der Ölpreis ist es in Brasilien jedenfalls nicht.
In Brasilien gibt es den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras, jahrelang Routen, auf dem die ganzen Hoffnungen, ähnlich eben wie in Venezuela. Welche Rolle spielt Petrobras in dieser Krise?
Na, Petrobras ist natürlich ein enormer Player, der spielt vor allen Dingen aber im Moment eine symbolisch sehr, sehr wichtige Rolle, denn um den Petrobras steht im Zentrum eines unglaublich weit verzweigten und ja auch mittlerweile über die brasilianischen Landesgrenzen hinausreichenden Korruptionsskandals, der zeigt, wie stark das politische System auf dem, was man Klientelismus nennt, das heißt dem Austausch von geldwerten Vorteilen gegen politisch wertvolle Vorteile und Verhaltensweisen, wie stark das politische System darauf beruht. Und ein Player wie Petrobras, auf dem die Hoffnungen ruhten, weil man eben diese großen Ölfelder vor der Küste von Rio und São Paulo entdeckt hat und nun hoffte, dass damit so richtig die Post abgeht. Diese symbolische Wirkung in der Wirtschaftskrise, die eben komplexere Ursachen hat, ist kaum zu überschätzen. Und dieser Korruptionsskandal ist für Brasilien sehr wichtig. Er wird missbraucht. Wir haben das gerade auch in dem Stück gehört. Die Anklagen gegen Präsident Lula sind vor allen Dingen politisch motiviert. Aber viel wichtiger ist für mich, dass Politiker aller Parteien sowie hohe Wirtschaftsfunktionäre entweder schon verurteilt sind oder aber für die wird es sehr eng und sie stehen eben alle im Zentrum dieser Ermittlungen, die es so noch nie gegeben hat. Wir hatten einen Zeitpunkt vor einiger Zeit, da saßen 5 Vorstandsvorsitzende der großen Baukonzerne gleichzeitig in Untersuchungshaft. Sowas hat enorme Wirkung und ist ein positives Signal in dieser Krise.
Ah, Sie sehen was Positives in diesem ganzen Korruptionsskandal. Glauben Sie, dass das Land danach gereinigt sein wird oder wie lange dauert das?
Ja, die Beharrungskräfte von Systemen, die gut funktionieren und für die drin sind, hat das politische System in Brasilien immer gut funktioniert. Diese Beharrungskräfte sind natürlich stark. Aber das ist unerhört und ohne Beispiel, was da gerade in Brasilien passiert. Und bei aller Krise, glaube ich, setzen doch viele Leute jetzt in Brasilien große Hoffnung darauf, dass mindestens eine Art, wie Sie haben das gerade politische Reinigung genannt, so etwas passiert. Das wird nicht alle Probleme auf einen Schlag lösen, denn viel hat in Brasilien zu tun mit der nach wie vor sehr, sehr großen sozialen Ungleichheit, den unglaublichen Einkommensunterschieden. Nicht? Also wenn man daran denkt, dass 70% aller Leute maximal 2 Mindestlöhne, also maximal 600 Euro im Monat verdienen, dann allein können Sie daran schon ermessen, wo die Probleme dieses großen Landes weiterhin liegen.
Nachdem die linke Präsidentin Rousseff in einem fragwürdigen Verfahren abgesetzt wurde, will die neue Regierung Temer das Land durch eine Sparpolitik sanieren. Die Sozialausgaben sollen für 20 Jahre lang eingefroren werden zum Beispiel. Welche Folgen wird das haben?
Ja, das sind die Folgen, die auch in dem Beitrag schon genannt wurden. Das ist, es erstaunt mich immer, wie es liberale Politik vermag, die eigene Vorgehensweise als alternativlos darzustellen. Ich sage mal nur ein einziges anderes Reformprojekt, was man in Angriff nehmen könnte, ja müsste und was trotz aller Rhetorik nie passiert, das wäre eine Steuerreform. Davon redet in Brasilien komischerweise niemand. Sie haben einen Spitzensteuersatz von 27% in Brasilien, den kaum jemand zahlt, denn wie anderswo auch, die Leute, die wirklich reich sind, schaffen ihr Geld leicht irgendwie am Fiskus vorbei. Und sie haben vor allen Dingen ein Steuersystem, was den Armen über die zahlreichen indirekten Steuern, wir haben mehrere Mehrwertsteuern in Brasilien, das Geld aus der Tasche zieht. Das heißt, es ist ein extrem, wie man das nennt, regressives Steuersystem. Wenn man da etwas tun würde, und das ist ja politisch möglich, wenn es dafür den entsprechenden Willen gäbe, dann würden sich die Staatsfinanzen sehr schnell ganz anders darstellen und dann wäre auch das angeblich so große Loch oder das im Moment tatsächlich auch bestehende große Loch im Haushalt auch viel leichter zu stopfen und man müsste nicht an die Sozialausgaben gehen. Ist ein Land, das immer noch weit davon entfernt ist, so etwas wie ein Sozialstaat zu sein. Ja, das heißt, solche Ausgaben betreffen Menschen, die eben bis maximal 2 Mindestlöhne leben, 70% der Bevölkerung, sofort ganz existenziell. Das bedroht ihre Lebensgrundlage. Und dazu muss eine Regierung Alternativen suchen, statt sich sozusagen auf Rezepte zu verlassen, die wir übrigens seit den 80er Jahren kennen, die wir jetzt auch in Griechenland angewendet gesehen haben. Die Folgen sind doch in der Regel sozial jedenfalls immer verheerend.
Aber zum Beispiel wird ja auch die Rentenreform, die geplant ist, von vielen Brasilianern kritisiert. Und man weiß in Deutschland oft nicht, dass Frauen bisher mit 55 in Rente gingen, Männer mit 60. Das will Thema jetzt um 5 Jahre anheben. Also da leistet sich Brasilien einen Luxus, den wir in Deutschland niemals hatten. Sind zum Beispiel solche Reformschritte nicht auch unvermeidbar?
Ja, also aber es wird ja gerade in Angriff genommen. Für Frauen wäre das sogar 7 Jahre. Aber nochmal, wenn sie kaum notwendig zum Leben haben und sie sollen jetzt dann noch Rentenkürzungen hinnehmen, ist das etwas, wo man sich sozialpolitisch als Verantwortlicher zumindest fragen muss, wie gestalte ich das? Es ist sicherlich, die brasilianische demografische Entwicklung verläuft langsamer, aber in dieselbe Richtung wie in den Industriestaaten. Die Bevölkerung wird älter, wächst weniger, wird irgendwann anfangen zu schrumpfen. Irgendwann wird man da was tun müssen, in der Tat. Aber das Ganze spielt sich eben auf einem völlig anderen Niveau ab. Und nicht zu vergessen, auch wir haben ja mittlerweile viele Rentner, wo die Rente nicht reicht. Aber für die gibt es dann immerhin noch ein zusätzliches Sozialsystem, also Hartz IV oder ähnliches. Sowas gibt es in Brasilien nicht. Danach droht nur noch das Loch.
Viele schließen aus solchen Konflikten, Linksregierungen sind nicht fähig, eine Reform eines Staates zu organisieren. Stimmen Sie dem zu?
Nein, dem stimme ich nicht zu. Aber Linksregierungen haben in Lateinamerika ungute Tendenzen, autoritäre Strukturen, wie etwa in Venezuela, und manchmal auch die Fähigkeit, sich zu überschätzen oder aber auch die eigenen Fähigkeiten und den Rückhalt der Bevölkerung zu unterschätzen. Das würde ich zum Beispiel im Falle der brasilianischen Regierung unter Präsident Lula so sehen. Als die drankam in der ersten Regierungsperiode von Lula, wäre sehr viel möglich in Richtung von Strukturreformen gewesen. Und das hat Lula sozusagen mit Blick auf den Kompromiss, den er geschlossen hat mit den konservativeren Kräften, um den Machterhalt der PT abzusichern und dann eben auch die eigenen Koalitionsparteien zu bezahlen, ja, damit sie sozusagen richtig abstimmen, das hat er dem Vorteil gerückt, und das war ein Fehler. Also diese Tendenz sehe ich auch, die gewonnene Macht nicht wirklich strukturell zu nutzen, die Spielräume, und das rächt sich dann.
David Bartelt von der Heinrich-Böll-Stiftung, herzlichen Dank. Und damit kehren wir zurück nach Venezuela. Ein weiterer Auszug aus dem Buch Die letzten Tage des Kommandante von Alberto Barrera. Jetzt geht es um Maria, 9 Jahre alt, und um ihre Mutter, denn sie hat Angst um das Leben ihrer Tochter.
Noch ein Toter und ich nehme dich von der Schule, sagte ihre Mutter. Maria antwortete nicht, antwortete fast nie. Senkte nur leicht den Kopf, mehr nicht. Sie war 9 und ging in die 3. Grundschulklasse. Sie saßen in der Küche an dem kleinen Tisch und aßen zu Abend. Ihre Mutter sah sie besorgt an. In ihrem Blick lag eine Mischung aus Zärtlichkeit und Ohnmacht. »Pass auf, sei auf der Hut. Vertrau niemandem.« Das waren schon immer die Lieblingssätze ihrer Mutter gewesen. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass diese Worte schon da gewesen waren, als sie zum ersten Mal die Augen öffnete, dass sie um sie herumgeschwommen waren, auf sie gewartet hatten. Pass auf. Ihre Mutter wusste nicht, wohin mit ihrer Angst. Ihr fiel nichts Besseres ein, als sie damit anzustecken. Die ganze Zeit. Immer passierte etwas oder konnte etwas passieren. Maria betete wochenlang dafür, dass es in der Nähe ihrer Schule keine weiteren Morde geben würde. Jeden Abend vor dem Einschlafen schloss sie die Augen und bat, dass das mit den Kugeln aufhörte. Die Vorstellung, nicht mehr zur Schule zu gehen, war ein einziger Horror, war das Schlimmste, was ihr passieren konnte. Es ließ nicht lange auf sich warten. Es kam, wie es kommen musste, an einem Dienstag. Ein weiterer Toter. Am frühen Nachmittag brachten sie es im Fernsehen. Kaum ertönte die Melodie, die eine Sondermeldung ankündigte, knarrte die Tür zum Zimmer ihrer Mutter. Maria beendete gerade eine Hausaufgabe, als sie die eiligen Schritte hörte, das Klicken des Feuerzeugs. Sie stellte sich vor, wie der Rauch ihrer Mutter hinterherflog. Dann spürte sie den Schreck, eine metallische Kälte, die sich in ihren Knochen ausbreitete. Sie stand auf und stellte sich in die Tür. Der Reporter sprach von einer Abrechnung, von einem toten Schüler. Und dann erwähnte er ihre Schule. Maria verstand, dass auch das Leben nur das Echo eines Schusses sein konnte. Ich hab's dir gesagt. Noch ein Toter und ich nehme dich von der Schule.
Verloren im Chaos. Wohin treibt Venezuela? HR2 Kultur, der Tag. Die Linksregierung in Caracas steht international in der Kritik. Und wie reagiert sie darauf? Sie isoliert das Land immer mehr und immer mehr. Dazu Anne-Kathrin Mellmann.
Es wirkte, als wolle Venezuelas Regierung einem Rauswurf aus der Organisation amerikanischer Staaten OAS zuvorkommen. Gerade erst hatte die OAS ein Sondertreffen zur Lage in dem Krisenstaat beschlossen. Da twitterte Außenministerin Delcy Rodriguez, um unsere Würde zu wahren, verlassen wir die OAS. Ebenfalls per Kurznachrichtendienst fügte ihr Chef, der sozialistische Präsident Nicolas Maduro, hinzu: Ich habe einen gigantischen Schritt getan, um mit dem imperialistischen Interventionismus zu brechen. Seit langem wirft seine Regierung der OAS und insbesondere deren Generalsekretär Luis Almagro vor, ein Instrument des Imperialismus zu sein, Umsturzversuche in Venezuela zu fördern. Almagro hatte wiederholt undemokratische Regierungsführung und Menschenrechtsverletzungen in Venezuela kritisiert. Die 35 Mitgliedstaaten diskutierten immer wieder einen möglichen Ausschluss des Landes. Regelmäßig bezichtigte Außenministerin Rodriguez die nicht links regierten OAS-Mitgliedstaaten auf den Sitzungen des Interventionismus.
Debo aclarar.
Venezuela wird künftig an keinerlei Aktivität oder Veranstaltung mehr teilnehmen, deren Absicht nur die Einmischung ist. Eine Gruppe von Ländern fördert das. Sie will nur die Stabilität und den Frieden unseres Landes stören. Die Absicht dahinter ist, die Entwicklung unseres Volkes zu verhindern. Dieses Volk geht seit mehr als 3 Wochen fast täglich auf die Straßen des Landes. Die Opposition ruft zu den Protesten auf und bezeichnet die Demonstranten als ihre Anhänger. Aber es sind auch andere darunter, viele, die einfach ihrer Wut über die katastrophale Versorgungslage Luft machen. Die Forderung der Opposition lautet: Wahlen, jetzt sofort. Sie will nicht mehr warten, bis die Amtszeit von Präsident Maduro Anfang 2019 endet. Doch die Sozialisten denken nicht daran. Der stellvertretende Vorsitzende der sozialistischen Partei, Diosdado Cabello. Sie sollen wissen, dass es unter keinen Umständen Wahlen geben wird. Dahin führt kein Weg. Wir werden Gouverneurswahlen abhalten, ja, aber Präsidentenwahlen, nein. Es gibt gar keine Möglichkeit dazu. Wir werden doch nicht die Verfassung verletzen, weil die Rechte das so will. Das verdienen sie absolut nicht.
Pero absolutamente nada. Nada, nada.
Tja, so kann man die Welt auch sehen, wenn es nur so einfach wäre. Professor Klaus Bodemar, ehemaliger Direktor des GIGA-Instituts für Lateinamerika-Studien in Hamburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Berndt.
Was vermuten Sie, was steckt wirklich hinter der Entscheidung, dass Venezuela die Organisation amerikanischer Staaten verlassen will?
Nun, das hat eine lange Vorgeschichte. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass es ein einmaliger Fall ist. Das ist sozusagen eine Premiere. In der 70-jährigen Geschichte der OAS ist es kein einziges Mal vorgekommen, dass eines der 35 Länder, die sind ja Länder von Alaska bis Feuerland, die Organisation verlassen hat. Es gab nur 1962 den Rauswurf durch die US-Regierung von Kuba. Was steckt dahinter? Das ist eine lange Geschichte der Angriffe, dass schon unter Chavez, dann unter Maduro man der OAS vorgeworfen hat. Sie ist praktisch nur der verlängerte Arm des Yankee-Imperialismus. Dass der Schritt jetzt erfolgt, ist sicher, und das hat ja auch Frau Mellmann schon angedeutet, man möchte einem Rauswurf zuvorkommen.
Welche Folgen wird das mittelfristig haben, dieser Entscheidung?
Nun ist es zunächst mal, es ist ja auch nicht in Venezuela nicht unumstritten. Das Parlament hat sofort protestiert und gesagt, das ist eigentlich nur möglich, wenn das Parlament zustimmt. Da das Parlament aber praktisch de facto entmachtet ist und Maduro ja praktisch nur durch über Dekrete regiert, wird es keine Konsequenzen haben. Die Folgen, man muss dazu sagen, es ist ein Prozess, der jetzt erst beginnt. Nicht? Man hat es zwar eingereicht, dass das Land die OAS verlässt, das Ganze wird aber 24 Monate dauern, bis das Ganze besiegelt ist. Also in 24 Monaten kann natürlich eine Menge passieren. Übrigens auch Ende dann 2018 sind ja auch dann die Präsidentschaftswahlen. Was konkret passieren wird, auch das wurde schon angedeutet, das Land wird weiter in der Isolierung verbleiben und wird möglicherweise auch die letzten Verbündeten verlieren. Wenn man sich mal anguckt, wie die anderen Länder reagiert haben, es haben bei der entscheidenden Sitzung der OAS 19 haben einer Resolution zugestimmt, dass man das Land, die OAS verlassen muss. 10 waren dagegen und 4 haben sich enthalten. von der großen Unterstützung, die Venezuela genossen hat in den letzten Jahren, als der Großteil Lateinamerika mit der Linksregierung oder Linksregierung waren, sind praktisch nur noch zwei, drei übrig geblieben. Das ist Nicaragua, Bolivien und Haiti. Und alle anderen haben inzwischen eine gemäßigtere Position. Das heißt, es ist eigentlich ein fortschreitender Erosionsprozess zu beobachten bezüglich der bolivarianischen Revolution. Insofern ist jetzt wirklich die Isolation fast komplett, vielleicht mit einer bedingungslosen Unterstützung, die noch übrig geblieben ist, das ist die von Morales in Bolivien.
Wer könnte denn noch vermitteln in Venezuela?
Ja, es gab ja mehrere Versuche. Eigentlich wäre aufgerufen UNASUR, und CELAC, das sind die beiden Neugründungen, eine mehr politisch orientiert, die andere wirtschaftlich orientiert. Die CELAC, das gab ja einen Versuch, dass sie initiativ wird. Das ist nämlich das einzige Integrationsregime, wo die USA nicht beteiligt sind. Aber im Grunde hat keine Regierung großes Interesse daran. Das heißt, ein solcher Versuch würde auch scheitern, weil der sowohl UNASUR wie CELAC gespalten ist und die Zahl der möglichen Unterstützung eben jetzt praktisch gegen Null tendiert.
Also diese ganzen südamerikanischen Verbände, von denen es ja ganz viele gibt, UNASUR, Mercosur, Andengemeinschaft und so, das hilft alles nichts. Jetzt kommt der Vatikan ins Spiel, damit hätte ich nun gar nicht gerechnet. Welches Gewicht hat der denn?
Der hat eigentlich ein relativ großes Gewicht. Es gab ja schon mal einen Versuch vor ein, zwei Jahren, der ist allerdings gescheitert. Der Vatikan hat sich jetzt wieder neu eingeschaltet, aber unter der Bedingung, dass eine Dreiergruppe von drei ehemaligen Präsidenten, nämlich von Spanien, Zapatero, Torrijos von Dominikanischen Republik und von Panama und Samper von Kolumbien mit im Boot sind. Und das hat jetzt unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Beide Seiten sagen, ja, wir wollen Dialog, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Mhm. Und die Opposition ist gespalten diesbezüglich und sagt, wir spielen nur mit, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das heißt zum Beispiel Befreiung der Gefangenen, Aufhörung von willkürlichen Verhaftungen, der Repression bei Demonstrationen und so weiter. Dummerweise hat der Papst eine Bemerkung gemacht, indem er sagte, ja, die Opposition ist sich ja selbst nicht einig, ob sie denn...
Jetzt ist die Leitung weg. Sind Sie noch dran, Herr Bodner?
Ja, ich bin noch dran.
Da hatten wir einen kleinen Aussetzer. Eine Frage habe ich aber noch. Wie steht denn eigentlich das Militär zum Präsidenten in dieser Situation? Das ist ja oft ganz entscheidend.
Der Knackpunkt ist genau dieser, die Rolle des Militärs. Bisher stand das Militär weitgehend dahinter. Vor allem die älteren Militärs haben die Reihen geschlossen und stehen noch voll hinter hinter Maduro, weil sie haben nichts zu verlieren. Die haben ja auch Großteil, sind an den Fronten beteiligt, ein Teil der Militärs Skandale verwickelt und bei den Jüngeren sieht es anders aus. Aber natürlich, Sie haben recht, entscheidend wird sein, ob das Militär weiterhin überzeugt ist, dass sie mit Maduro ihre Pfründen behalten können oder ob man sagt, Maduro müsste vielleicht doch gehen und durch einen anderen Chavista ersetzt werden. Aber das ist eine offene Frage.
Und dann ist vor allem die Frage, ob das Militär dann die Macht an sich reißt oder ob es vielleicht sogar einen demokratischen Neuanfang unterstützen könnte oder ist das naiv zu glauben?
Also ich glaube, mit demokratischem Neuanfang, ich glaube nicht, die wissen das ganz genau. Wenn man jetzt Wahlen ausschreiben würde oder auch 2018 und es kommt eine andere Regierung auf der Basis eines Dialogs zustande, dann werden sie einen Großteil ihrer Pfunden verlieren. Und das weiß man, das wissen die Militärs natürlich. Und es könnte höchstens sein, dass sich die Situation so zuspitzt, dass sie praktisch gezwungen werden, aktiv zu werden. Aber bislang ist das nicht abzusehen und man kann nicht sagen, ich meine, totgesagt leben länger. Nicht? Maduro wurde schon öfter angekündigt, dass seine Macht am Ende ist, aber er hat nun mal die Streitkräfte und er hat auch paramilitärische Verbände, die ihn voll unterstützen und immerhin auch noch ein Teil der Bevölkerung, wenn der auch in der Praxis natürlich enorm geschrumpft ist.
Professor Klaus Bodner, ehemaliger Direktor des GIGA-Instituts für Lateinamerika-Studien in Hamburg. Vielen Dank. Und jetzt haben wir noch einen kleinen literarischen Eindruck aus Venezuela, aus dem Roman Die letzten Tage des Kommandante. Jetzt geht es um den pensionierten Onkologen Miguel Sablera. Er fühlt sich zerrissen, wenn er an sein Land denkt.
Manchmal war ihm beim Aufwachen zum Weinen zumute. Und es wurde schlimmer. Immer häufiger lag er am frühen Morgen wach und spürte diesen Kloß im Hals. Manchmal blieb er eine Weile liegen und hoffte, dass die Traurigkeit von allein verschwand. Er atmete tief ein und hielt die Luft in den Lungen, als machte er Atemübungen in einem Swimmingpool. Er schloss die Augen, öffnete sie wieder. Das wäre Aufwachen das gleiche wie Absaufen. Anfangs dachte er, es wäre eine vorübergehende Krise, die mit seinem 70. Geburtstag zu tun hatte, mit seiner Pensionierung. Er hielt seine Schlaflosigkeit für eine Form von Trauer. Nach und nach begriff er, dass er mit einer wesentlich ernsteren Störung konfrontiert war. Das, was er sich immer vom Leib gehalten hatte, holte ihn nun ein, dieses Land. 10 Jahre lang hatte Sanabria sich bemüht, am Rand der Realität zu leben, war Konflikten aus dem Weg gegangen, hatte dafür gesorgt, dass ihn das, was man die Revolution nannte, nicht tangierte. Er begriff, dass er es satt hatte. Im Grunde hatte er die Geschichte satt. Venezuela war ein Scheißland, ja nicht einmal ein Land, sondern ein Orkus. Die Politik hatte sie alle vergiftet. Alle waren sie irgendwie verseucht, dazu verdammt, Partei zu ergreifen, unter dem Druck zu leben, für oder gegen die Regierung sein zu müssen. Zu viele Jahre schon waren sie eine präapokalyptische Gesellschaft, eine Nation im Konflikt, immer kurz vor der Explosion. Jeden Tag konnte ein Desaster geschehen. Verschwörungen, Massenmorde, Kriege, terroristische Attentate, Erschießungen, Exekutionen, Sabotageakte, Aufstände, Lynchmorde. Jeden Tag konnte eine Katastrophe passieren. Das Land stand immer kurz davor, in die Luft zu fliegen. Aber es flog nie in die Luft. Oder schlimmer noch, es flog langsam in die Luft. Nach und nach, ohne dass jemand sonderlich Notiz davon nahm.
Zum Schluss wollen wir den Blick noch einmal weiten. Wenn man sich den südamerikanischen Kontinent anschaut, dann sieht man deutlich, dass in den letzten Jahren eine Linksregierung nach der anderen gescheitert ist. Aber Krise ist eben nicht gleich Krise. Anna Herberg aus dem ARD-Studio Buenos Aires differenziert das mal ein bisschen für uns.
Venezuela, das Land im Norden Südamerikas, ist heute das große Schreckgespenst in vielen Ländern der Region. Dabei stand es einmal für ein neues lateinamerikanisches Selbstbewusstsein. Und das kam nicht von ungefähr. Hugo Chavez, der 2013 verstorbene Kommandante, begann nach seinem Wahlsieg 1998 an einem verkrusteten System aus Klüngel- und Vetternwirtschaft zu rütteln. Den Massen dagegen versprach Kommandante Chavez mehr Gerechtigkeit, mehr Teilhabe. Der Traum vom Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Damit wurde Venezuela zum Hoffnungssymbol eines neuen, linksgerichteten Lateinamerikas. Auf dem ganzen Kontinent übernahmen Mitte-Links-Regierungen die Macht, die soziale Missstände nicht nur anprangerten, sondern ihren Worten auch Taten folgen ließen. Doch vielerorts wurde versäumt, in eine Diversifizierung der Wirtschaft zu investieren. Irgendwann waren die Kassen leer und in vielen Ländern die Fronten verhärtet. Zu welchen Folgen das führt, erlebt die venezolanische Bevölkerung derzeit auf bittere Weise. Und vor allem im rechtskonservativ regierten Nachbarland Kolumbien, das gerade damit ringt, einstige linke FARC-Guerilleros in die Gesellschaft zu integrieren, ist Venezuela das Worst-Case-Szenario. Gerade von Gegnern des aktuellen Friedensprozesses wird es wie eine Drohung im politischen Machtkampf verwendet. Dahinter steckt mehr politisches Kalkül, denn die Realität in Kolumbien ist davon weit entfernt. Gleiches gilt für Argentinien und Brasilien, den beiden größten Ländern im einstigen linken Block. Sie sind politisch und wirtschaftlich stabiler aufgestellt als Venezuela, das Petroland im Norden, und verfügen außerdem über eine breitere Mittelschicht. Nun haben dort die politischen Pole gewechselt. Es gab einen Rechtsruck. Innenpolitisch verwenden die neuen Mitte-Rechtsregierungen Venezuela gerne als Drohszenario, um sich von ihren Vorgängern abzugrenzen und von den eigenen Fehlern abzulenken. Der versprochene Dialog bleibt erneut aus, ebenso wie eine Politik, die das Gemeinwohl im Auge behält. Genau das würde aber Not tun. Am besten scheint dies derzeit Uruguay zu gelingen. Es setzt seit Jahren auf einen pragmatisch linken Kurs. Venezuela ist dabei weder Vorbild noch Schreckgespenst.
Die Linksregierungen in Südamerika und ihre Unterschiede. Das wollen wir jetzt noch vertiefen mit Hilfe von Professor Bert Hoffmann vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien Hamburg. Guten Abend.
Ja, einen schönen Abend.
Eine Epoche geht zu Ende, sagen viele Beobachter, die Epoche der linken Träume in Lateinamerika. Stimmen Sie dem zu?
Nein, das wird immer sehr schnell ganz auf die Epoche gezogen. Wir erleben schon einen wichtigen Bruch. Also das Projekt von Venezuela hatte einmal Ausstrahlungskraft für die Linke, auch bis nach Europa hinein. Und davon ist natürlich wirklich nicht mehr viel übrig geblieben. Das ist ein Drama, was sich dort abspielt. Und insofern ist das schon eine Zäsur, weil das das Projekt war, was am meisten Geld hatte, am meisten auch investiert hat in internationale Ausstrahlung, sag ich mal, billiges Öl an viele Staaten geliefert hat und auch auf der internationalen Bühne am höchsten gespielt hat. Aber Uruguay wurde genannt, Bolivien ist immer noch eine linke Regierung unter Evo Morales, relativ fest im Sattel. In Ecuador hat die linke Regierung knapp mit den Nachfolger die Wahlen gewonnen. Es ist nicht so, dass das jetzt überall völlig weg ist. Es kann sogar sein, dass wir bei den nächsten Wahlen in Mexiko, im Moment ist da der aussichtsreichste Kandidat ein Linker. Es kann sein, dass wir in 2 Jahren diese Landkarte schon wieder ein bisschen anders haben. Also ich fürchte, manchmal wird sozusagen zu schnell von den einen der Sozialismus des 21. Jahrhunderts für den ganzen Kontinent propagiert und von den anderen wird das Ganze dann auf den Müllhaufen geschmissen werden. Ich glaube, das ist tatsächlich differenzierter zu sehen. Und da würde ich noch nicht zu so einem vorschnellen Bruch kommen, dass ab jetzt das linke Projekt tot ist.
Vom ehemaligen venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez stammt ja der Begriff der Sozialismus des 21. Jahrhunderts. In Venezuela, haben Sie gerade gesagt, komplett gescheitert. Und das eben in einem Land, das von seinen Rohstoffen die beste Ausgangslage hatte, die ein Land nur haben kann.
Es ist halt ein Land, wo man ein Sozialismus quasi ohne irgendeine Verstaatlichung machen konnte, weil der Ölkonzern war bereits vorher staatlich und das war das ganz große Umverteilungsgeld. Jetzt ist der Ölpreis eingebrochen und man ist damit sozusagen mit abgesackt in einem Ausmaße, was tatsächlich auf viele Fehler zurückzuführen ist. Aber ich glaube, ohne diese Weltmarktentwicklung der hohen Abhängigkeit vom Öl wäre das so auch nicht zu erklären gewesen. Das trifft aber ein Stück weit auch andere Regierungen in Lateinamerika, auch gerade wo linke Regierungen die hohen Weltmarktpreise für Rohstoffe oder auch Agrarprodukte im Fall von Argentinien und Brasilien, die sehr hoch waren durch die Nachfrage aus China, wo sie das genutzt haben, um tatsächlich eine Umverteilungspolitik, Sozialprogramme und derartiges einzuführen. Und auch diese Länder sind dann alle von den fallenden Preisen auf dem Weltmarkt getroffen worden. Ich glaube, das ist auch hinter dem Niedergang der PT-Regierung in Brasilien, also von Lula und Dilma, und auch den Kirchners in Argentinien. Hausgemachte Fehler, Korruption, vieles an Fehlern, aber immer auch diese Weltmarktsituation, wo einfach die finanziellen Spielräume geringer geworden sind.
Aber es kann ja nicht nur der Ölpreis sein. Es gibt ja andere Ölstaaten, die auch nicht pleite gegangen sind. Also solange die Wirtschaft boomt, ist es einfach, eine soziale Politik zu finanzieren. Aber es muss nicht eine linke Regierung auch in der Lage sein, ein Land durch eine Krise zu führen.
Ja klar, das muss natürlich die Herausforderung sein. Das ist ja kein schön Wetterprojekt. Und ich glaube, das ist tatsächlich der sozusagen Selbstkritik, die in Brasilien meinetwegen die PT-Regierung sich gefallen lassen muss, auch intern führt als Debatte. Andere Staaten haben das ein bisschen besser geschafft. Wie gesagt, Ecuador hat auch eine tiefe Wirtschaftskrise, hat trotzdem die Wahlen gewonnen, ist auch ein Ölland. Es ist nicht ganz so eindimensional, aber ich denke schon, dass die Regierung sehr gerne die hohen Weltmarktpreise einfach in die Zukunft verlängert haben und da sehr optimistisch waren und nicht gut vorbereitet waren zum Teil.
Aber warum gelingt das nicht? Können Linke nur verteilen? Man könnte den Schluss ziehen, man braucht in einer ökonomischen Krise erstmal Sachverstand, bevor man wieder sich linke Träume leisten kann.
Man muss ja sagen, dass die Rechte, die vorher dran war, zum Beispiel Venezuela, ja auch nicht mit Sachverstand glänzte, sondern wirklich in einem hohen Maße mit Korruption. Das ist ja die Kehrseite davon, dass, sag ich mal, der Kapitalismus des 21. Jahrhunderts, wenn ich das mal so bezeichne, Lateinamerika ja auch in weiten Teilen wirklich, wir können sagen, gescheitert ist, wenn wir das Maß haben, dass wir soziale Integration in Ländern schaffen sollte. Ja, wir haben eine sehr zugespitzte, polarisierte Gesellschaft in Ländern wie Brasilien, wo für die Leute in den Favelas leben, die rechten Regierungen auch es nie geschafft haben, eine irgendwie geartete, ich will gar nicht Wohlstand sagen, soziale Integration, Menschenrechte auch im Sinne von Sicherheit vor Gewaltkriminalität, vor Übergriffen der Polizei, soziale Rechte, das hat der Kapitalismus ja eben auch nicht geleistet. Und das ist ja der Nährboden, warum wir auch weiterhin aufbegehren, dagegen sehen, werden, was dann auch in linken Projekten, das kann auch von rechts besetzt werden, auch nationalistisch, auch das will ich gar nicht ausschließen, aber die soziale Frage, die wird immer weiter auch radikale Projekte sicherlich treiben, solange die Gesellschaften so polarisiert sind und mit solcher Ungleichheit leben. Das ist sozusagen das, was der ganze Sachverstand der Konservativen nicht geschafft hat. Und ich glaube, das wird ja in Brasilien, wenn wir die konservative Regierung jetzt dran haben, das werden sie auch wieder nicht schaffen. Sie frieren Sozialausgaben ein und bereiten damit die nächste Krise vor.
Aber die Korruption haben die Linken eben auch nicht bekämpfen können. Also die sind ja keinen Schritt da weitergekommen.
Das ist in vielen Fällen richtig. Das ist auch eine der, gerade für viele Linke an der Basis oder aus den sozialen Bewegungen, eine der ganz deprimierenden Ergebnisse dieser Phase, dass wir gerade bei den linken Regierungen auch Bereicherung hatten, anders als vielleicht davor, weniger über die Schweizer Nummern konnten, aber trotzdem ein Maß der Korruption, das sicherlich deprimierend ist, ja klar.
Professor Bert Hoffmann vom GIGA-Institut Lateinamerika-Studien in Hamburg, herzlichen Dank. Verloren im Chaos, wohin treibt Venezuela? Das werden die nächsten Monate zeigen oder auch Wochen. Auch für heute Abend werden wieder Proteste erwartet. Wir wollten ein bisschen die Zusammenhänge zeigen. Mein Name ist Uwe Berndt, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.